Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Michael Raffel und Tuba Diri. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, Max.
Es geht ums Bücherfest Tübingen in 2012, 7. bis 9. Juni.
13.
2013. Wo, in welchem Jahr lebe ich denn? Ne? Der Countdown ist schon längst abgelaufen. Tjajajaj. Aber 7. bis 9. Juni stimmt noch, ja? Und wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen? Wo steht ihr gerade? Programmheft ist gedruckt, kam mit, ist wieder ein dickes Ding, aber es gibt bestimmt auch noch offene Baustellen.
Es gibt ein paar offene Baustellen, aber die halten sich in Grenzen. Es kommen natürlich jeden Tag neue Anfragen, Dinge, die umorganisiert werden müssen. Aber wir haben erstaunlich wenig Änderungen gegenüber dem Programmheft. Es gibt nur eine einzige Absage von Oya Baydar, einer türkischen Autorin, die leider nicht kommen kann, was uns also sehr betrübt. Wir haben uns sehr auf sie gefreut. Ansonsten ist das Programmheft sozusagen mit all seinen fehlerhaften Einträgen, die sich auch in Grenzen halten, noch aktuell. Die meisten Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir warten jetzt darauf, dass der ganze Sturm von über 100 Veranstaltungen über uns herniederbricht.
Was für Anfragen kommen da jetzt noch so spontan und aktuell?
Ja, wir hatten zum Beispiel eine Anfrage von einem Autor, der gerne eine Moderation für seine Lesung wollte und für diese Moderation einen anderen Bücherfestautor vorgeschlagen hat. Es handelt sich um Herrn Bürger, der die Neckar-Geschichten geschrieben hat, der sich also einfach wünschte, von Ralf Dudli, dem berühmten und großen Übersetzer aus den slawischen Literaturen, der auf dem Bücherfest mit seinem ersten Roman über den russischen Maler Sutin vertreten ist, von ihm moderiert zu werden. Und das musste natürlich geklärt werden, weil Herr Dudli an diesem Tag noch gar nicht in Tübingen sein wollte. Aber er hat extra zum Zweck dieser Moderation und auch so, weil es ihm einfach sehr viel Spaß macht, sowas zu machen, einen privaten Termin abgesagt, kommt einen Tag früher nach Tübingen, wird also Samstagabend um 21 Uhr den Herrn Bürger moderieren. Das heißt, es wird ein Gespräch zwischen zwei wirklich ausgesprochen guten, sehr intelligenten, sehr differenzierten, sensiblen Autoren geben. Das ist praktisch nochmal ein Sahnehäubchen, was auf die Veranstaltung noch nachträglich dazu draufgekommen ist und deswegen haben wir das natürlich auch sehr, sehr gerne gemacht.
Und da macht ihr dann diese Koordinationswünsche wahr?
Wir versuchen alles irgendwie zu realisieren, was die Autoren, Autorinnen uns noch bringen, auch was die natürlich die anderen Beteiligten bringen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, werden wir auch den Interessen sowohl der Gäste wie der Lesenden gerecht werden.
Und hoffentlich auch des Publikums, ja.
Also die Gäste sind natürlich jetzt das, was uns unbekannt noch bevorsteht und auf die freuen wir uns natürlich ganz besonders. Das Publikum beim Bücherfest ist ausgesprochen nett, also wir haben immer nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sind sehr interessierte Menschen, aufgeschlossene Menschen, sehr ruhige Menschen und auch welche, die sich wirklich bemühen, möglichst viel aus diesem Bücherfest für sich mit nach Hause zu nehmen. Also auf das Publikum freuen wir uns natürlich enorm.
Kann man da was, gerade wenn wir gerade schon beim Publikum sind, wie viel Prozent davon sind Tübinger, wie viel kommen von außen? Und
ich weiß von einigen, die aus Norddeutschland kommen, es gibt auch welche, die aus der Schweiz anreisen. Statistisch haben wir das jetzt nicht ganz präzise erfasst, also wenn irgendwann die Gesichtserkennungssoftware so weit gediegen ist, dass wir am Eingang von der Tübinger Altstadt alle gleich zuordnen können, werden wir das natürlich sofort machen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich denke, wir werden natürlich einen ganz großen Anteil Tübinger Publikum bekommen. Ich hoffe diesmal auch vor allem sehr viele Studenten. Wir haben ja beim Bücherfest jetzt den Studentenbändel, also die Organisation ist ja so, dass jede Veranstaltung Eintritt kostet. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Bändel zu kaufen, der jede Veranstaltung um 5 Euro billiger macht. Das heißt, alle Veranstaltungen, die 5 Euro kosten, sind dann für die Bändelträger umsonst. Der Bändel kostet 15 Euro für normale Bürger und für Studenten kostet er dieses Jahr 5 Euro, sodass also schon eine einzige Veranstaltung sich lohnt, den Bändel zu kaufen und dann natürlich, wie ich hoffe, sozusagen der Zugzwang entsteht, dann auch möglichst viele andere dann noch mitzumachen. Ich hoffe, dass wir sehr viele Studierende, Studenten, ich bin kein großer Freund des Wortes Studierende, aber wie ich sag's dann gerne trotzdem. Also ich hoffe, dass wir sehr viele Studierende als Gäste bekommen. Und dann denke ich, dass wir auch viele auswärtige Besucher bekommen werden, die das Bücherfest inzwischen kennen. Bei den Verlagen ist es bekannt, bei den Autoren ist es bekannt. Wir bekommen vor dem Bücherfest inzwischen schon Anfragen von Verlagen und Autoren, zwar von großen Verlagen, Hansa, Suhrkamp, Beck, ob denn das Bücherfest stattfindet, ob sie ihre Autoren bei uns lesen lassen können. Autoren freuen sich, bei uns lesen zu dürfen, sind auch sehr umgänglich, was zum Beispiel auch die Honorarforderungen betrifft, weil das Bücherfest nicht wirklich ein reiches, ein gut ausgestattetes, finanziell gut ausgestattetes Fest ist. Und diese Bekanntheit des Tübinger Bücherfestes über Tübingen hinaus wird uns, glaube ich, auch sehr viel auswärtige Besucher bringen.
Also man kann sagen, das Tübinger Bücherfest ist etabliert inzwischen und es läuft fast
von selbst. Es ist das 8. Bücherfest, das 7., bei dem ich dabei bin. Das heißt, grob geschätzt, so ungefähr 1000 Veranstaltungen seit dem Jahr 1998. Wenn wir es dann damit nicht geschafft hätten, inzwischen zumindest ein bisschen bekannt zu werden, hätten wir gründlich versagt, aber wir haben nicht versagt. Wir sind bekannt, die Leute kennen uns, die Leute mögen uns. Und das Bücherfest ist etabliert und es ist auch wirklich eine Veranstaltung, hinter der sehr viel Engagement, sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft steckt, auch sehr viel Wissen. Deswegen kann ich schon sagen, hinter diesem Event kann man stehen mit ganzer Persönlichkeit und sich darüber freuen, dass es stattfindet und dass den Besuchern das geboten wird.
Es ist ja jetzt aber nicht nur eine 100 Veranstaltungen, die so quasi nebeneinander herlaufen, sondern es gibt auch immer ein Motto, einen roten Faden und ein Gastland. Dieses Jahr das Motto grenzenlos. Wie seid ihr darauf gekommen?
Das Motto wird natürlich lange diskutiert im Organisationsgremium. Wir haben uns im Juni letzten Jahres das erste Mal getroffen und haben angefangen mit den Vorbereitungen. Ich werde jetzt aus Gründen der Schamhaftigkeit nicht berichten, wie diese Diskussion über das Motto verlaufen ist. Es ist nur so, dass wir dann mit grenzenlos natürlich einen Slogan, ein Wort gefunden haben, das sowohl das Bücherfest in seiner Vielfalt als auch natürlich die Welt der Literatur umfassend und sehr treffend beschreibt. Wir waren alle sehr glücklich über das Motto. Es passt einfach zu dem, was in den Köpfen der Menschen abgeht, wenn sie lesen oder wenn sie schreiben. Das ist eine Form der Grenzenlosigkeit. Das ist die größte und schönste und freiste Form der Grenzenlosigkeit überhaupt, die der Mensch kennt, im Gedanken, in Literatur, in Sprache sich zu bewegen. Und ebenso trifft es auf das Bücherfestprogramm zu, insbesondere natürlich, weil wir eben diesmal auch ein Gastland haben, das tatsächlich die Grenzen Europas sozusagen erweitert in eine ganz besondere Richtung, über die Tuba sich ja noch sehr viel sagen kann.
Hm? Warst du von Anfang an auch da mit dabei bei der quasi Konzeption und auch bei der Themenauswahl oder Mottoauswahl?
Nee, von Anfang an war ich nicht dabei. Ich bin erst später dazu gestoßen, als dann schon das Gastland feststand, wurde ich eben gefragt, ob ich denn nicht auch Interesse hätte, mitzuhelfen, da ich mich eben auch für die türkische Literatur sehr stark interessiere und versuche, so gut es geht, mitzuhelfen.
Ja. Wie kam es dann zu der Zusammenarbeit? Das war eine einfache Anfrage und du hast zugesagt oder wie seid ihr zusammengekommen?
So simpel war es gewesen. Ich wurde einfach gefragt, ob ich denn Interesse hätte und war sofort begeistert und auch froh darüber, dass ich gefragt wurde und bin dann dazu gestoßen und ja, freue mich darüber und freue mich auch über die Zusammenarbeit.
Und wie haben sie dich gefunden? Welche quasi, wo lagen deine Kompetenzen denn parat? Mit dem Fernglas macht er mich ja gerade vor.
Suche, der findet. Nee, und zwar bin ich beim Herrn Wertheimer tätig als Hilfskraft und da er auch in enger Verbindung mit Herrn Riedmüller und Osiander steht, wusste er schon davon Bescheid, dass dieses Bücherfest organisiert wird und die Türkei als Gastland eingeladen ist. Und da wurde ich dann von ihm dann auch gefragt, ob ich Interesse hätte und dass ich mich da melden könnte und dass Herr Riedmüller Interesse hätte, dass jemand mit da unterstützt und sofort dann zugesagt und jetzt bin ich dabei.
Studierst du noch oder bist du
ja, schon fertig? Ja, genau, ich studiere noch und zwar Germanistik und Philosophie und und da haben sich dann auch Interessen, obwohl ich Germanistik studiere, weiterhin ausgebildet und dann eben auch durch die Komparatistik und Herrn Wertheimer, auch die türkische Literatur finde ich weiterhin interessant und verfolge sie auch dann immer mit. Ja.
Wie lässt sich Studium und Organisation eines Bücherfestes vereinbaren?
Super, läuft. Geht ganz gut. Nein, da muss man halt Prioritäten setzen. Ich bin jetzt auch schon etwas weiter in meinem Studium und sagen wir mal so, ist es mir auf jeden Fall wert, damit zu machen.
Ja. Mit dem Motto grenzenlos hat man ja noch nicht automatisch dann ein Gastland. Wie ging das dann weiter oder war das im selben Atemzug
quasi festgelegt? Das ging etwa gleichzeitig. Also in dem Moment, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, war klar, dass wir als erste Frage lösen müssen, welches Gastland wir für das Bücherfest einladen. Die Wahl des Gastlandes ist etwas abhängig davon, dass es gefördert wird. Wir sind da angewiesen und auch sehr, sehr dankbar, dass die Robert-Bosch-Stiftung die Kosten zum großen Teil dieses der Autoren, der Anreise, der Honorare, der Übernachtung übernimmt. Das hat die Bosch-Stiftung auch dieses Jahr wieder getan. Das heißt, wir müssen aber auch bei der Auswahl des Gastlandes uns überlegen, ob es ein Land ist, das in einer solchen Form gefördert werden kann. Nun gehört die Türkei zum Förderprogramm der Bosch-Stiftung. Wir hatten grundsätzlich die Auswahl diesmal uns überlegt, ob wir eher die serbokratische Literatur oder die türkische Literatur zum Bücherfest einladen. Wir haben uns dann für die Türkei entschieden, schon auch ein bisschen wagemutig, einfach deshalb, weil wir wenig darüber wussten und dachten, das wird ein Gebiet sein, das wir uns gerne erarbeiten. Das wird sehr spannend, das ist ein unglaublich großes Land, von dessen kultureller Vielfalt wir in Deutschland wenig wissen, obwohl so viele türkische oder deutsch-türkische Mitbürger hier in Deutschland sind, ist es relativ wenig bekannt als kulturelles Produktionsland. Und wir haben gedacht, das machen wir jetzt und gucken, was wir da selber lernen und was wir für andere auch an Schwellenabbau auch bringen können. Und ich denke, dass uns da ein bisschen was gelungen ist.
Welche Türen haben sich da aufgetan? Was hat die Türkei bisher schon in Sachen Literatur dir jetzt eröffnet?
Ich habe mich mit den Autoren natürlich beschäftigt und den Autorinnen, die zum Bücherfest kommen. Also heute ist ein kleines Porträt von Mario Levi im Schwäbischen Tagblatt. Es hat mir vor allem gebracht zu sehen, dass erstens mal erstaunlich sehr viele Frauen in der Türkei sehr provokative, sehr spannende Literatur schreiben, dass die Literatur in der Türkei durchaus kritisch ist, auch die Autoren sich zum Staat, zur Politik in der Türkei kritisch verhalten. Es hat mir gezeigt, dass es eine lange Tradition hat. Natürlich kennen wir alle Hikmet als großen Lyriker, aber das ist eben nicht alles. Wir haben eine Veranstaltung, die auch einen deutsch-türkischen Lyriker, der also in Deutsch schreibt, aber von Geburt Türke ist, bringen wird. Sava Senocak, der lesen wird. Ich habe das erste Mal mit seinen Texten jetzt Kontakt gehabt. Ich bin total begeistert. Das sind ausgesprochen großartige Gedichte, die er schreibt. Ich bin durchaus klüger geworden durch diese Arbeit, muss ich sagen.
Tuba, wie bist du rangegangen, als du erfahren hast, du musst irgendwie das Gastland zusammenstellen und präsentieren? Was waren da deine ersten Schritte bei der Vorbereitung?
Ja, also erst einmal mich mit der, also bevor ich jetzt mich türkisch-türkischen Literatur befasst habe, war ich sehr viel in Kontakt mit der deutsch-türkischen Migrationsliteratur. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, mich auch mit dieser dann mal auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe immer wieder Bücher gelesen, aber so einen Überblick über die türkische Literaturgeschichte hatte ich jetzt erstmal noch nicht gehabt. Man braucht ja manchmal erstmal so einen Anlass. Und das war dann super spannend gewesen. Ich werde mehr und mehr euphorisch und begeistert, dass die Türkei als Gastland eingeladen ist, weil eben die türkische Literatur, also in der türkischen Literaturwelt hat sich jetzt in den letzten, so Anfang 2000, sprich in den letzten 13 Jahren, unglaublich viel verändert. Und nachdem sozusagen Orhan Pamuk den Nobelpreis gewonnen hat, wurde dann diese Aufmerksamkeit mehr und mehr wachgerufen. Und das Neue ist eben, dass wir haben eine große Literatur, also es gibt in der Türkei eine große Literaturtradition, die sehr politisch war, aufgrund auch der ganzen Umstürze und Umbrüche und Putsche. Das heißt, die Politik war immer verankert im Leben und politische Zugehörigkeiten und die kamen dann auch in meiner Literatur zum Ausdruck. Aber jetzt, Anfang 2000, haben wir ganz neue Schriftsteller, die sehr, sehr individuell sind und mit ganz eigenen Geschichten auftreten. Es geht um Einsamkeit, um Melancholie, um Liebe und ganz eigene Biografien und Geschichten, die eben nicht unbedingt immer eine politische Message in sich tragen. Und das ist für die Türkei selber super spannend, das mitzuverfolgen. Allein durch die Gattung des Romans wurde eine ganz große Leserschaft gewonnen. Und da gibt es jetzt eigentlich in den letzten Jahren enorme große Auflagen zu verbuchen. Das heißt von 15.000 auf 30.000. Jedes Jahr werden so 380 Bücher kommen neu auf den Markt raus. Das heißt, wir haben nur einen kleinen Bruchteil. Und ich finde das ganz toll, gerade mit dem Binoki Verlag, dass wir jetzt mit Alper Canigöz und Gaye Boralioğlu Autoren haben, die ihre Bücher 2011 rausgebracht haben und das ist wirklich toll. Also mit dem Unionsverlag haben wir viele Klassiker entdeckt, die schon 30 Jahre oder so auf dem Buckel haben und jetzt eben mit Binoki kommen wir an ganz aktuelle Literatur, die einmal für das deutsche Publikum ganz spannend sind und auch für die hier wohnenden Türken, die jetzt in den neueren Generationen der türkischen Sprache gar nicht so mächtig sind, dass sie unbedingt jetzt immer sich das auf Türkisch sozusagen durchlesen könnten. Das heißt, ihnen ist dann auch diese Möglichkeit gegeben, was ich sehr, sehr spannend und toll finde.
Also diese neuen Autoren sind in der Türkei sehr erfolgreich, schaffen es aber gleich auch dann eine Übersetzung ins Deutsche zu kriegen.
Genau, mit Binoki sozusagen. Das ist das, was sie sich dann gesetzt haben als Ziel, dass sie sagen, wir befassen uns jetzt mit aktueller Literatur und ja, genau. Und jetzt haben wir dann auch ganz aktuelle Schriftsteller, auch Mario Levi zum Beispiel und Elif Shafak. Gibt es ja auch ganz neue Auflagen, also sozusagen in Deutsch dann übersetzt. Genau, das ist jetzt so ein neues Interesse, das da ist, dass sie dann auch gleich innerhalb von kurzer Zeit dann übersetzt werden. Das ist ganz toll.
Und auch hier kann man da schon was sagen, wie die Verkaufszahlen dann hier sind oder wie der Erfolg und die Resonanz auf ja, türkische Autoren in Deutschland?
Die hat auf jeden Fall zugenommen, eben mit einmal Orhan Pamuk 2006, als er den Nobelpreis bekommen hat, dann Türkei, die dann eingeladen wurde 2008 zur Frankfurter Buchmesse und dann 2010 Istanbul als die europäische Kulturhauptstadt. Da ist dann reges Interesse wach geworden und da würde ich sagen, ist es dann auf jeden Fall gestiegen.
Wie sind denn die Bedingungen für Schriftsteller in der Türkei mal so allgemein gefragt? Kann man da, wie leicht kriegen die einen Verlag? Wie kann man sich da durchschlagen? Weil es ist ja auch hier für viele Autoren prekärer Überlebenskampf. Wie sieht es im Vergleich dazu in der Türkei aus?
Schwierige Frage, da würde ich mich, da freue ich mich zum Beispiel sehr auf die Autoren, die dann kommen, dass man die genau das dann fragen kann. Jetzt zum Beispiel mit Perihan Maden haben wir es ja auch mit einer Kolumnistin zu tun, also welche, die eben schon in der Zeitung tätig sind und da schon ihre schriftstellerischen Stimme sozusagen da gefunden haben. Ansonsten würde ich sagen, ja, es ist jetzt vielleicht auch eine, wenn ich jetzt mal überlege, dass jetzt so viele neue Bücher erscheinen, dass sich da bestimmt jetzt viele unabhängigere Verlage dann auch auftun und eben auch das Interesse haben. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch ähnlich ist wie hier, dass es größere Namen gibt und viele, viele dabei noch untergehen. Das kann ich mir schon vorstellen.
Schauen wir vielleicht nochmal kurz in die Geschichte zurück. Diese Tradition der politischen Literatur in der Türkei, lief das immer so unverfolgt ab oder welche Art von, ja, wenn es eben politische Literatur gab, hatten die immer die Freiheit, die Literaten, oder gab es da auch eine Art von Repression?
Ja, und zwar das, was immer noch aktuell ist, ist im türkischen Strafgesetzbuch der Paragraph 301, der sozusagen die Verunglimpfung des Türkentums eben bestraft, deswegen auch ganz aktuell Elif Shafak, die mit ihrem Buch Der Bastard von Istanbul eine Geschichte aufzieht, in dem der armenische Völkermord mit thematisiert ist. Und da wurde sie dann eben mit angeklagt, war sogar vielleicht auch, ich glaube sogar auch kurz im Exil, da war das so zur Debatte, aber sie hat es dann am Ende dann doch geschafft, da ganz gut rauszukommen aus der Sache, aber Orhan Pamuk musste dann ja auch ins Exil, also es ist immer noch prekär, eine prekäre Situation, die da ist, aber spannend, die Autoren lassen sich nicht davon abschrecken.
Michael Raffel und Tuba Andiri vom Organisationsteam des Bücherfests in Tübingen, 7. bis 9. Juni läuft es in total vielen Locations. Das ist ja, die Stadt ist die Bühne fürs Bücherfest. Ist da was Neues dazugekommen an Veranstaltungsflächen, Leseorten?
Ja, die Tübinger Altstadt ist ja jetzt nicht so groß. Das heißt, mit den vielen Veranstaltungen, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, haben wir eigentlich so die Plätze mehr oder weniger entdeckt, die zur Verfügung stehen. Neu dazu gekommen ist, dass wir diesmal in der Jakobuskirche Lesungen machen dürfen für den Fall, dass es regnet. Wir haben ja den Platz hinter der Jakobuskirche als klassischen Leseort schon immer gehabt. Die Jakobusgemeinde war sehr kooperativ und hat gesagt, okay, wenn es regnen sollte, dann könnt ihr direkt in die Kirche gehen. Ein wunderschöner Raum, natürlich direkt neben dem Open-Air-Platz gelegen, insofern organisatorisch perfekt. Sonst, das Bücherfest legt ja Wert darauf, dass alle Veranstaltungen zu Fuß besucht werden können. Das heißt, die Veranstaltungsorte liegen relativ eng beieinander, liegen alle in der Tübinger Altstadt. Der einzige, der etwas außerhalb ist, ist das Landgericht mit seinem Schwurgerichtssaal, wo traditionell Krimis gelesen werden, ohne dass es zu wirklichen Verbrechen kommt, wie wir hoffen. Ansonsten kann wirklich alles mehr oder weniger zu Fuß besucht werden. Das heißt, wenn man eine Veranstaltung an einem Ort besucht, kann man tatsächlich zur nächsten, die dann 2 Stunden später beginnt, zu Fuß ohne Probleme hinkommen.
Klassische Lesungen sind ja entweder in der Buchhandlung oder im Saal. Was ändert das mit lesendem Publikum und überhaupt, wenn das dann mal Open Air ist?
Da gibt es verschiedene Dinge. Also Open Air Veranstaltungen haben ja auch diesen schönen Reiz des Unberechenbaren. Also es gibt ein paar berechenbare Dinge, wie zum Beispiel die Kirchenglocken, die einige Autoren durchaus mal sehr in Verwirrung gebracht haben. Es gibt aber auch unberechenbare Vorfälle. Ich habe vor 4 Jahren selbst eine Lesung gemacht in der Jakobuskirche, ein vorbarockes Tier-Epos vorgestellt, und bei dieser Gelegenheit zog ein Bienenschwarm über mich hinweg, was ich selbst gar nicht so schnell gemerkt habe, aber das Publikum startet dann ganz verklärt nach oben. Ich dachte, es kann unmöglich mit mir zu tun haben. Es war auch so, es war ein Bienenschwarm, der also passend zu dem Frosch-Mäuse-Krieg dann zeigte, dass die Natur noch vorhanden ist. Es ist eine andere Atmosphäre. Es gibt ein bisschen Kommen und Gehen. Es gibt eine sich einlassen auf die Luft, auf die Umgebung, auf Vögelstimmen, auf Autolärm, auf Kirchenglocken, auf Bienenschwärme. Und das macht die Sache natürlich interessanter, lockerer, offener für viele verschiedene Einflüsse. Die Autoren, denen gefällt das. Die haben also meistens sehr viel Spaß daran.
Ja, gibt es da nicht dann quasi auch ein bisschen Vorbehalte, dass die Aufmerksamkeit nicht so groß sein kann wie innerorts,
Ich habe vorhin schon das Bücherfest-Publikum gelobt. Ich werde es jetzt hier an dieser Stelle nochmal tun. Das ist ein hochkonzentriertes Publikum. Ich glaube, die Gefahr besteht wirklich nicht. Wir haben alles gut technisch ausgestattet. Das ist also auch mit Verstärkeranlage. Man kann alles sehr gut hören. Die Konzentration dürfte nicht beeinträchtigt sein. Es soll eher so sein, dass diese Lesung noch einen zusätzlichen Flair bekommt, den sie sonst eben nicht hatte.
Wie macht ihr den ganzen logistischen Aufwand, über 100 Veranstaltungen in 3 Tagen, an wie vielen Orten? Also das muss ja auch irgendwie funktionieren, gerade mit den Soundanlagen und Pipapo.
Gut, wir sind natürlich inzwischen alte Hasen. Wir haben einen außerordentlich guten Techniker, der die Veranstaltungen allesamt betreut, auch ausstattet mit Verstärkeranlagen, mit Headsets, mit Mikro. Wir haben einen kleinen Technikpark von Beamern, Leinwänden, Notebooks. Es ist ein Riesenaufwand. Ich kann es wirklich bestätigen. Ich habe da sehr viel zu tun, diese 100 Veranstaltungen praktisch dann reibungslos ablaufen zu lassen. Aber es ist machbar.
Und dann haben wir natürlich die internationalen Gäste, die da scharenweise nach Tübingen fliegen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Macht man da klassischer Kontakt über einen Verlag, eine Anfrage? Oder wie war das Prozedere, jetzt gerade speziell Autoren aus der Türkei auch nach Tübingen zu bekommen?
Ja, also da läuft es dann doch so ab, dass man die Verlage dann kontaktiert und dann eben anfragt, ob Zeit und Interesse dann da ist, und dann wartet man eben dann die Zusage ab. Genau, also Anfragen hatten wir auch zu Orhan Pamuk, der leider nicht konnte, weil er genau in dieser Zeit einen Italienaufenthalt hat und dann auch einem neuen Buch schreibt, und Livaneli, der dann zu der Zeit eben auch nicht konnte. Genau.
Aber ihr habt viele bekommen und da können wir vielleicht jetzt nochmal die einzelnen Autoren und ihre Qualitäten hier hervorheben. Welcher ist denn dein Lieblingsautor, der jetzt da kommt?
Oh.
Muss eigentlich auch kein Urteil bilden, ja, sondern wir picken uns einfach ein paar raus.
Sagen wir mal, auf wen ich mich sehr freue und auf wen ich sehr gespannt bin. Ich meine, es sind jetzt vier. Ich war auf alle fünf sehr gespannt, aber ich merke es, ich bin sehr neugierig auf Alper Canikus, eben nachdem ich gelesen habe, gerade diese Secret Agency, eine ganz skurrile Geschichte, die für mich super spannend zu sein scheint. Ganz aktueller, neuer, junger Autor, auf den freue ich mich sehr. Und dann auf euer Beider hatte ich mich auch sehr gefreut, die kann leider nicht kommen. Und Perihan Mahden, auf die freue ich mich auch sehr. Die hat einen ganz interessanten, schönen Schreibstil. Auf die bin ich auch sehr gespannt.
Was ist das Besondere an ihrem Schreibstil?
Sie ist bekannt geworden als Kolumnistin für die Zeitung Radikal. Sie hat ein bisschen so eine eigene Sprache kreiert, sie bildet auch eigene neue Metaphern. Das müsste man jetzt nochmal vergleichen, auch mit dem deutschen Text. Das ist manchmal so eine Sache, gell? Die türkische Sprache ist auch sehr bildgeladen und hat wieder ihre eigene Schreibweise. Und dann auch ganz aktuelle Themen, so ein bisschen Tabuthemen, die aufgebrochen werden. Auch wieder die Suche nach Identität, wie jetzt mit dem zwei Mädchen in Istanbul, Istanbul Story, die auch verfilmt worden ist, sehr erfolgreich. Den Film hatte ich mir auch angeschaut. Spricht auch so ein bisschen so die Identitätssuche der Jugend an und wo dann dieses Zusammencrash von Tradition und Moderne auch zusammenkommen. Genau.
In welcher Sprache liest du?
Gerade auf Deutsch, um da dann auch dann den Einblick zu gewinnen, aber ich merke sofort, ich muss sie auch auf Türkisch lesen, weil ich kann das einfach nicht abschalten. Nach den ersten Zeilen denke ich mir, ach, wie hat er das wohl auf Türkisch geschrieben? Das muss doch ganz anders sein, als ich mich mit Migrationsliteratur befasst hatte. Zum Beispiel Aras Ören, der auch auf Türkisch geschrieben hat, das dann übersetzt worden ist. Gerade wenn es auch Gedichte sind, ich habe großen Respekt vor den Übersetzern. Ich finde, das ist eine ganz enorm schwierige und ganz feinfühlige Sache. Und natürlich ist das toll, dass es einem überhaupt dann die Möglichkeit geben wird. Aber wenn man mal beides sieht, mal ganz wortwörtlich übersetzen kann, das ist für mich eine andere Bekanntheit. Da sage ich, dieses Sprichwort, das kenne ich doch. Und genau dieses Bild. Und sehr, sehr schön. Das weckt nochmal so eine andere Seite. Aber auf jeden Fall sind die Übersetzungen schon gut, ja.
Wie wird das dann bei den Lesungen laufen? Gibt es da Simultanübersetzungen? Gibt es da Wort für Wort Zusammenfassungen?
Wir machen das immer so, dass wir die Autorinnen und Autoren des Gastlandes zusammen mit den jeweiligen Übersetzern einladen. Das heißt, es wird immer eine zweisprachige Lesung geben, wobei wahrscheinlich der deutsche Teil etwas ausführlicher sein wird als der originalsprachliche Teil, aber es wird natürlich auch im Original gelesen. Die Autorin ist da, sie liest ihren Text, daraufhin liest der Übersetzer, die Übersetzerin den deutschen Text und es besteht natürlich die Möglichkeit zum Gespräch, zu fragen. Und dadurch, dass wir jetzt auch so kompetente Betreuung durch Tuba haben, glaube ich, können wir wirklich sagen, dass die Besucher mit den Autoren ins Gespräch kommen können.
Die Auswahl der Textteile, das macht Autor.
Autorin. Macht Autor mit Übersetzer zusammen, die beiden werden sich da absprechen. Ja.
Und dann ist es so ein bisschen aufgesplittet, ein Teil quasi türkisch, dann Deutsch, dann wieder Türkisch, oder ist das eher ein langer Einpart, der...
Das überlassen wir vollständig den Beteiligten, die können sich das gerne so zusammenstellen, wie sie das möchten, tun sie auch, also ich habe ja die Erfahrung mit unseren Gastländern Rumänien, Ungarn, Tschechei gemacht, es gibt welche, die möchten eher kürzere Sachen lesen, die dann im Wechsel stattfinden, es gibt aber auch welche, die sagen, ich lese jetzt einen längeren Text vor, vielleicht 5 Minuten und dann liest der Übersetzer praktisch nochmal denselben Text und vielleicht noch etwas mehr. Das ist ganz unterschiedlich und hat immer gut funktioniert. Ich vertraue da voll auf die Professionalität auch der eingeladenen Gäste.
Wie läuft das Publikumsgespräch dann hinterher ab?
Ich hoffe, es läuft überhaupt ab. Es stellt sich ja immer wieder heraus, dass das Publikum sich scheut, die Gelegenheit zu fragen oder zum Gespräch zu nutzen. Meistens finden die Gespräche dann eher am Rande und nicht direkt auf dem Podium statt. Die Gelegenheit besteht aber grundsätzlich bei allen Autoren, also auch bei den deutschsprachigen Autoren, mit den Autoren noch auf der Bühne praktisch ins Gespräch zu kommen, wenn es genutzt wird. Dann wollen wir das gerne so tun. Die Übersetzer sind dabei, Tuba ist dabei, auch ihre Studienkollegin Tamara wird dabei sein. Ich denke, wir haben alles vorbereitet. Jetzt brauchen wir die Mitwirkung unserer Gäste.
Da gibt es eine gewisse Scheu.
Ja, meistens gibt es eine gewisse Scheu. Ich kenne das ja selbst auch, wenn ich im Publikum sitze und da vorne liest jemand und ich überlege mir, ich würde dann gerne jetzt mal fragen, was weiß ich zum Beispiel, was er heute Morgen zum Frühstück gegessen hat. Und dann traut man sich dann doch nicht.
Weil man die Qualität der Frage nicht...
Also man ist nicht immer wirklich davon überzeugt, dass die anderen sich auch für das interessieren.
Nochmal zum Gastland Türkei, das ja wirklich so ein riesiges Land ist und viel konzentriert sich in Istanbul. Aber was hat der Rest des Landes denn noch in Sachen Literatur so alles zu bieten? Gibt's da auch Material aus den Provinzen, Autoren, die eben aus Anatolien kommen und dann reüssieren?
Ja, zum Beispiel der ganz bekannte und wichtige Autor Yasha Kemal, der leider aufgrund seines Alters und die damit verbundene Schwäche nicht kommen kann, aber es wird auch einen Vortrag über ihn geben. Also er hat eben dann die Dorfliteratur mit bekannt gemacht, gell, was auch ganz spannend ist, weil lange Zeit eben die mit der klassischen Literatur eigentlich eher, die war sehr bourgeois, es ging um das Bürgertum und da sagt er eben, nee, ich interessiere mich jetzt eben dann für die Dorfbiografien, dass man so über den Tellerrand hinausschaut und das ist jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr interessant, dass sozusagen Biografien und Geschichten eben außerhalb von Istanbul sich dann bewegen und befinden. Wir haben ja eigentlich auch sehr, sehr viele Bewegungen, auch in der Türkei, diese Dorfflucht, die immer noch ganz präsent ist. Und es wird nicht herabgeblickt auf die Dorfgeschichten, sondern die haben auch eigene Geschichten und werden auch mit in die Literatur erhoben. Ja, und Yasha Kemal ist sozusagen damit ein Vorläufer und macht das auch sehr, sehr gut.
Aber es spielt sich natürlich trotzdem sehr viel wahrscheinlich in Istanbul ab und dann auch diese europäische und die asiatische Seite in der Literatur, ist die da auch irgendwo, prallt es da auch alles so ein bisschen aufeinander?
Ja, weil das heißt, ich denke immer, die Auseinandersetzung mit der Moderne ist auch immer die Auseinandersetzung mit dem Westen. Aber es gibt dann auch schon die Erkenntnis, dass die Türkei selbst immer schon aus beidem besteht. Und Istanbul steht schon auch für genau dieses Zusammentreffen. Gell? Diese Galata-Brücke ist ganz symbolisch dafür zu sehen. Und was das Interesse anbelangt, auch von der Leserschaft, ist es wirklich nicht mehr nur auf Istanbul fixiert, zum Beispiel Elif Shafak, die sich auch außerhalb von Istanbul mit ihren Geschichten aufhält, die auch in Amerika sozusagen sich dann befindet in den Geschichten. Meistens hängt das auch immer mit der Biografie der Autoren zusammen. Wenn sie auch schon mal außerhalb waren von der Türkei oder von Istanbul, dann bringen sie das sozusagen auch mit rein und das Interesse ist da auf jeden Fall.
Mhm. Habt ihr daran gedacht, auch gerade ein bisschen diese Migrationsliteratur, die hier jetzt entstanden ist in Deutschland, da dem gegenüberzustellen oder das dadurch zu ergänzen oder spielt es jetzt heute oder beim diesjährigen Bücherfest keine Rolle?
Wir haben im Rahmen dieses Gastlandes zwei Programmpunkte, die sich genau damit befassen. Einmal ist es Müjde Karaka, eine Kommunikationswissenschaftlerin aus Karlsruhe, die eine Fotoserie über Frauen mit und ohne Schleier gemacht hat. Wir werden diese Fotos in einer Ausstellung in der Tübinger Kulturhalle zeigen. Sie wird zwei Lesungen auch machen zu diesem Buch, das sie darüber geschrieben hat. Und das andere ist eben die Darstellung Poesie der dritten Sprache einer Literaturwissenschaftlerin Yeşilada, die sich mit türkisch-deutscher Literatur befasst hat. Ist übrigens ein ganz fantastisches Buch, ist ein wissenschaftliches Buch, es hat 700 Seiten, aber es ist unglaublich vollständig, unglaublich gut gearbeitet, sehr sensibel im Umgang mit den besprochenen Texten und eben Zava Senocak, den ich wahrscheinlich falsch ausspreche, Tuba wird mich dann gerne noch korrigieren.
Zafer Senocak.
Danke. Als einer der ganz großen in deutscher Sprache schreibenden deutsch-türkischen Lyriker wird dann kommen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutsch sein, wo er sich genau mit dieser Thematik beschäftigt, wie man als Deutsch-Türke zwischen zwei Kulturen steht, weder von den Türken noch von den Deutschen richtig als zugehörig empfunden wird. Dieses Buch wird er vorstellen und auch seine Lyrik lesen. Ich bin sehr gespannt auf diese Veranstaltung, die eigentlich noch genau diesen Punkt hervorhebt, den du angesprochen hast.
Ja, wie geht's dir damit? Oder wie beobachtest du das in der eben Literatur von Deutsch-Türken mit diesen zwei Herzen auch, ne? Das ist ja auch wieder zwei Herzen, die in einer Brust schlagen. Wie positiv, wie wirkt sich's vielleicht auch negativ aus?
Ja, also auf jeden Fall ist die Beschäftigung mit der Literatur auch immer schon sehr nah, weil das alles sehr bekannt ist. Das heißt, meine Eltern, meine Familie ist sozusagen auch mit der Gastarbeiterbewegung nach Deutschland gekommen. Das heißt, man liest da ganz Bekanntes. Das kennt man. Es ist nicht mehr meine Generation, aber so meine Vorgängergeneration, diese Auseinandersetzung, dieses Dasein in der Fremde, die Sprache, die ein großes Hindernis darstellt. Und das, was eben dann die Migrationsautoren dann schaffen, ist dann dieses Hybride in der Sprache, dass es dann beides ineinander übergeht und dann transformiert wird und wieder eine eigene, fast dritte Sprache kreiert wird. Und dann kommen wir wieder zu grenzenlos, dass eben die Sprache auch eigentlich grenzenlos ist und dass wir deswegen immer von der Öffnung neuer Kulturen und Länder auch uns selbst und unseren eigenen Wortschatz erweitern können. Das ist ja das Spannende immer an Bildern, wie jetzt zum Beispiel das bei einer ganz bekannten Emine Sevgi Özdamar, die etwas ganz Metaphorisches mit reinbringt, also türkische Bilder und Metaphern dann in die deutsche Sprache, die einem komisch erscheinen, aber die man sofort versteht. Gell? Das ist ein Bild, das wachgerufen wird, dass man sagt, das hätte ich jetzt selber nicht benutzt, aber ich weiß ganz genau, was sie meint. Und das ist einfach auch ein tolles, spannendes Gefühl für mich jetzt auch. Wobei jetzt man auch sagen muss, dass für die türkische Literaturgeschichte leider, ich weiß noch nicht so ganz, warum das so ist. Das können sich jetzt auch mehrere Intellektuelle auch nicht so ganz erklären, die sich damit befassen, dass eben die die deutsch-türkische Migrationsliteratur in der Türkei nicht so ankommt. Da ist sie nicht wirklich relevant, obwohl viele eigentlich Bekannte und Verwandte haben, die in Deutschland sind. Nee, kommt nicht an. Also gerade ein großes Thema war es mit Feridun Saimoglu, der in der Türkei dann der auch ins Türkische übersetzt worden ist, aber das war einfach eine Sprachbarriere. Die konnten mit der Sprache nichts anfangen, fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, es zu übersetzen und kam deswegen nicht an. Genauso auch Özdamar, keine Resonanz. Kommt vielleicht noch, vielleicht wenn die Migrationsbewegung in der Türkei wieder relevanter ist und die Leute damit wieder mehr anfangen können, aber momentan noch nicht.
Es funktioniert besser in die andere Richtung von der Türkei hierher.
Genau.
Mit der Sprach-quasi Übersetzung auch. Diese Sache wie Kanak-Sprak, also wo sich eben Sprachwissenschaftler auch damit auseinandersetzen, aber auch Soziologen, dass da auch eine ganz eigene Sprache entstanden ist. Beschäftigt ihr euch damit oder was könnt ihr dazu sagen?
Ja, ich habe das Buch auch gelesen und fand das auch sehr, sehr spannend in der Hinsicht, auch gerade als das neu rauskam. Das ist ja ein Meilenstein, würde ich sagen, für diese gespaltene deutsch-türkische Identität, die eben jetzt ein Selbstbewusstsein schafft, wo es dann heißt, hey, ich bin Kanake, ich stehe dazu, super. Und das war etwas, was er dann mitgeschaffen hat und auf eine literarische Ebene gehoben hat. Etwas, was eine Alltagssprache ist, die sozusagen erstmal allgemein eher verpönt ist, wo man sagt, ah nee, das ist doch nicht intellektuell, damit haben wir nichts zu tun. Und er literarisiert das dann sozusagen und hebt es dann auf eine neue Ebene, die auch dann poetisch ist und poetisch sein kann. Und das ist etwas Spannendes, was er dadurch geschaffen hat, weil es auch eine Art von Sprachspiel einfach auch gibt und dass man nicht negieren kann, es ist da. Und es ist schön, dass man das auch lesen kann.
Das Gastland ist Türkei, das haben wir jetzt hier ausführlichst besprochen, gut so, und legen nochmal einen kleinen Blick auf den ganzen Rest, der da so kommt. Vielleicht auch die Leuchttürme oder eure persönlichen Highlights. Also mich interessiert natürlich auch Harry Rowohlt, finde ich jetzt ja schon toll, dass der mal kommt. Wie seid ihr an den geraten?
Soweit ich weiß, kam die Anfrage direkt von dort, ob wir das nicht nochmal wollen. Harry Rowohlt war ja 1998 beim ersten Tübinger Bücherfest dabei, als ich noch nicht mitorganisiert habe. Ich war dann Besucher, habe Harry Rowohlt erlebt, hat sehr viel Spaß gemacht. Dass er jetzt nochmal wieder kommt und ein wahrscheinlich Feuerwerk an unterschiedlichen Texten und Gedanken und Sprachselbstermächtigungen da bringen wird, da freue ich mich sehr drauf. Es ist sehr schwierig bei so einem Programm. Es bleiben jetzt noch ungefähr, nachdem wir den türkischen Teil abgehandelt haben, noch ungefähr 92 Veranstaltungen übrig, die, wenn ich das so umrechne auf die 10 Minuten, die wir noch haben, wahrscheinlich nicht mehr komplett besprochen werden können. Es ist auch immer schwierig, nach Highlights zu fragen. Es gibt natürlich bekanntere und unbekanntere Autoren. Es gibt solche, wo wir sehr viele Besucher erwarten. Es gibt solche, wo wir denken, möglicherweise ist es eine Nische, vielleicht bekommen wir dort nicht gleich 500 oder 600 Besucher. Die Idee ist aber natürlich, die großen Namen ziehen so viele Menschen an, die dann noch zusätzlich andere Veranstaltungen mit besuchen werden, weil sie eben nun mal da sind und interessant klingen. Das hat sich in den vergangenen Jahren auch bewährt. Es hat sich tatsächlich so ereignet. Viele Besucher gehen dann von einem Blockbuster, ein Wort, das man in dem Zusammenhang eigentlich nur mit großem Magendrücken sagen kann, auch zu den kleineren, unbekannteren, die nicht unbedingt schlechter sein müssen, und nehmen das noch mit, erfahren dann Dinge, die sie sonst nicht erfahren hätten. Von Lieblingsveranstaltungen zu sprechen, ist sehr, sehr schwierig, weil man dann mit jeder einzelnen, die man hervorhebt, den anderen 100 irgendwie Unrecht tut. Es ist schon so, dass wir, auch ich jetzt persönlich, praktisch hinter jeder Veranstaltung stehen. Das sind alles Veranstaltungen, die wir wollen. Das sind alles Veranstaltungen, die wir gut finden. Das sind alles Veranstaltungen, die wir vertreten. Das sind alles Veranstaltungen, auf die wir uns freuen. Es gibt ganz ausgefallene Dinge. Also eine möchte ich zumindest dann doch erwähnen, weil es auch mit einem persönlichen Kontakt zu tun hat. Es gibt ja diesen berühmten Film Ziemlich beste Freunde, der auf einem italienischen Roman beruht. Und die deutsche Fassung dieses Romans hat eine in Rotterdam lebende Frau in sogenannte einfache Sprache übersetzt. Einfache Sprache ist eine Sprache, ein Deutsch, das mit einer reduzierten Grammatik, mit einem reduzierten Wortschatz auskommt, um Menschen, die mit Lesen und Schreiben und dem Verständnis von Lesen und Schreiben Probleme haben, entgegenzukommen. Das ist Sonja Markowski. Sie lebt in Rotterdam. Sie kommt am Bücherfest Samstag aus New York zurück und wird sich gleich in den Zug setzen, um am Bücherfest Sonntag hier in Tübingen lesen zu können. Ich bin ganz arg gespannt auf diese Lesung, weil das auch etwas ist, wo Grenzen eben abgebaut werden. Es geht hier um Grenzen innerhalb der Gesellschaft, Grenzen von Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung, die eben am Kulturleben nicht teilnehmen können oder nur sehr eingeschränkt teilnehmen können. Das ist ein Signal dafür, dass man so etwas abbauen kann, dass es dafür Möglichkeiten gibt, dass diese Möglichkeiten auch genutzt werden sollten, um auf einem durchaus kulturell hochwertigen Niveau diese Barrierefreiheit zu garantieren. Es wird zusammen mit der Lebenshilfe in Tübingen stattfinden, die dann mit der Übersetzerin ein Gespräch führen wird über dieses Phänomen der einfachen Sprache, darüber, wie sie an die Übersetzung herangegangen ist. Das ist so eine Veranstaltung, wo ich einfach selbst auch ein bisschen mit der Frau zu tun hatte, mit ihr telefoniert habe. Einfach weiß, dass es ein Mensch ist, der mir sympathisch ist, mit dem ich gern gesprochen habe. Ich weiß auch, dass sie dahinter steht, dass sie wirklich diese unglaubliche Mühe auf sich nimmt, nach einem Jetlag sich gleich den ICE-Lag anzutun und hier in Tübingen in der Altstadt dann zu lesen.
Im Programmheft sind noch zwei farblich separat markierte Teile aufgeführt. Zum einen die Lebensläufe und dann finde ich auch noch Theater und Musik und Kinderbücher im grünen Teil ein Wort wert. Vielleicht zuerst die Lebensläufe, da geht es dann wirklich um Biografien.
Lebensläufe, da geht es um alles. Es geht um gelebtes, erlebtes Leben und es geht um Biografien. Biografien können ja fiktional oder können real sein. Es gibt eine reale Biografie, nämlich den großen bekannten Journalisten Peter Merseburger, der eine sehr umfangreiche Heuss-Biografie geschrieben hat. Auf diese Veranstaltung freue ich mich sehr. Herr Merseburger ist, glaube ich, 83 und außerordentlich vital. Das Buch hat 1000 Seiten, ich habe es zum Teil gelesen. Es ist eine klassische Biografie, die aber hier in dem Fall mit einer Moderation, mit einem Gespräch vorgestellt wird. Es geht aber auch um erfundene Lebensläufe, mit zum Teil auch in dem Fall erstaunlich relativ vielen jüdischen Bezügen, zum Beispiel der Maler Soutine von Ralph Dudley, der im besetzten Paris, im nationalsozialistisch besetzten Paris, versucht, eine medizinische Behandlung zu bekommen, deshalb in einem Leichenwagen versteckt, die Grenze in Feindesland überschreitet. Das sind solche Dinge, die hier vorkommen. Alois Prinz, ein berühmter Autor für auch Kinderbücher, hat eine Biografie über Jesus von Nazareth geschrieben. Ich bin sehr gespannt darüber. Im Bereich Grenzenlos, ich empfehle wirklich, unser Programmheft zu lesen. Es steckt viel Arbeit drin, es macht sehr viel Spaß. Dann das auch durchzublättern und in verschiedenen Rubriken zu sehen, haben wir einen Mann, einen Herrn Birmelin, der sich über die Gedankenwelt der Vögel auslassen wird. Auch etwas, was durchaus grenzenlos ist, weil diese kleinen Hirne offensichtlich wesentlich mehr leisten können, als man von der Größe erwarten möchte. Das Kinder- und Jugendprogramm ist natürlich fantastisch. Es wird meistens und in diesem Fall fast vollständig von der Stadtbücherei, die da wirklich spezialisiert ist, organisiert, zusammengestellt. Mit Miss Bradwhistle und Paul Maar haben wir natürlich ganz große Leute da, die uns hoffentlich viele, viele lächelnde Kindergesichter bescheren werden.
Wie viel lest ihr eigentlich so aktuell, gerade jetzt? Du hast gerade gemeint, 1000 Seiten Biografie, Teile davon gelesen. Wie sehr, wenn man so ein Bücherfest organisiert und einen Überblick haben muss über fast alles, was da ist, wie dieses Querlesen und wie schnell und wie intensiv kann man dann das Lesevergnügen überhaupt noch zelebrieren?
Wir sind ja eine größere Gruppe. Wir sind insgesamt 7, 8 Menschen, die hinter dem Bücherfest stehen, so dass sich das dann zumindest ein bisschen verteilt. Wir versuchen so viel wie möglich zu lesen. Das handelt sich aber auch oft um Neuerscheinungen, die zu dem Zeitpunkt, wo wir sie praktisch als Veranstaltung akzeptieren, noch gar nicht erschienen sind, also noch gar nicht gelesen werden können. Ansonsten ist unser Lesepensum, glaube ich, recht beachtlich. Ich schätze mal, es wird so auf 300 Seiten pro Tag ungefähr kommen, damit wir da ungefähr durchkommen.
Also das funktioniert da auch bis in die Nacht. Wo liest du am liebsten?
Am liebsten in der Küche mit einer Katze auf dem Schoß und einem Glas Wein daneben.
Wie ist es bei dir, Tuba?
Bei mir eigentlich am liebsten auf dem Bett. Ich muss sehr bequem sitzen und dann ist mir eigentlich die Umgebung egal. Ich blende ziemlich schnell alles aus.
So, das sind doch schöne Schlussworte gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Michael Raffel, Tuba Diri.
Und vielen Dank.
Ich wünsche euch.
Ja, wir bedanken uns auch. Danke sehr.
Ich wünsche euch ein perfektes Bücherfest, dass das Wetter irgendwann dann doch mal sich so hin entwickelt, dass die Open-Air-Veranstaltungen sicher und zufriedenstellend laufend. Vom 7. bis zum 9. Juni läuft das Bücherfest in Tübingen. Die Webseite lautet tübinger-bücherfest.de.